Task Force Klebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Du bist ja gefangen, in dir selber mit dem Namen.
Matthias Müller.
Das wissen gar nicht alle, was wir da für eine Legende eigentlich in unseren Reihen haben.
Und Markus Schäff.
Ja, wo ist er denn, hä? Der Markus. Ja, wo ist denn der Markus? Ja, komm her.
Servus, liebe Pantherfans. Ich begrüße euch zu einer neuesten Ausgabe der Task Force Klebladel. Und ich bin heute nicht alleine, der Matze hat sich auch dazu gesellt. Matze, ich grüße dich.
Hallo Markus, grüß dich.
Jo, Matze, lang nicht mehr gehört in der Podcast-Welt.
Ist einiges passiert. Gehört, ja. Ja.
Oh ja. Hatte die verschiedensten Gründe, aber wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da für euch, dass ihr wieder was von uns auf die eure Ohren bekommt. Aber erstmal die erste Frage des Tages. Matze, gebührt dir, wie geht's dir eigentlich?
Ja, mir geht's gut soweit. Der normale Wahnsinn beginnt jetzt Richtung Weihnachtszeit und so weiter. Ich glaube, man hat auch gemerkt, jetzt durch die längere Pause, dass wir alle auch irgendwo ein Leben führen und Dinge erledigen müssen, wo einfach auch solche Dinge wie Podcasts und so weiter dann hinten anstehen manchmal. Also sorry dafür schon mal. Ja, aber es ist einfach so im Leben. Und ich glaube, jeder merkt auch, dass die Welt sich irgendwie immer schneller dreht. Es wird alles irgendwie hektischer gefühlt. Ja, und man muss versuchen, da irgendwie seinen Abstand zu wahren und auf sich aufzupassen. Deswegen. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt wieder zusammen sind und ich dann auch eine Stunde mit dir ein bisschen plauschen kann über Eishockey und den ERC. Und das ist dann auch immer eine willkommene Abwechslung.
Ich habe mal nachgeschaut, was so seit unserer letzten Folge, die wir mit dem Totti zusammen rausgehauen haben, alles passiert ist. Also so in den letzten 4 Wochen ist ja durchaus jetzt, sagen wir mal, was passiert. Der ERC hat eine Siegesserie hingelegt mit 11 Spielen. War, glaube ich,
wir haben,
auch.
Wir haben ja eigentlich schon überlegt, ne, nicht aufzunehmen, solange wir gewinnen.
Ja, also ja. Darum haben wir ja heute aufgenommen, weil wir ja danach das Champions League-Spiel von gestern mitgenommen haben. Ja. Also, wir haben ja schon gegen Salzburg ja was machen müssen, aber Spaß beiseite.
Jetzt auf die Liga bezogen.
Auf die Liga bezogen, definitiv. Ja. Ihr könnt auch diese Folge jetzt aufhören und dann beim irgendwann wieder anfangen. mit Stand heute 11 Spiele in der deutschen Eishockey-Liga am Stück gewonnen. Steht im Champions League Viertelfinale. Da kommen wir auch nochmal separat dazu auf das gestrige Spiel gegen Frölunda. Hatte zwar eine Auswärtsfahrt in Salzburg, wo auch über 500 Pantherfans in Salzburg unter der Woche vor Ort waren. Matze, du warst ja auch vor Ort, kannst du ja danach noch was dazu sagen. Ja. Thomas Greilinger hängt jetzt unterm Hallendach, also nicht er, sondern sein Trikot hängt unter Hallendach. Rekorde en masse, also da hat es ja durchaus den einen oder anderen gesagt, okay, was der ERC da abliefert, das ist nicht mehr normal, vor allem in der deutschen Eishockey-Liga. Wir waren, glaube ich, ab dem 22. Spieltag oder 23. Das erste Team mit 100 Toren. Und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, nachzugucken, wann es das zuletzt eine Mannschaft geschafft hat, so früh die 100-Tore-Marke zu knacken.
90er, oder?
Also ich habe die einzige Quelle gefunden, die geht auf der Kicker-Seite bis zur Saison 97-98. Und ältere Saisons habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Aber kein Team hat es vor dem 26. Spieltag jemals geschafft, die 100-Tore-Marke zu erzielen. Und da waren wir quasi jetzt mit Spieltag 22, 23, nagelt mich das bitte nicht fest, das erste Team seit, sagen wir mal, fast 30 Jahren, die das geschafft hat.
Ich habe irgendwo gehört, ich kann dir nicht mehr sagen, ob das bei Bissl Hockey oder beim Eisblock war, dass es Mitte der 90er, irgendwie die Adler haben mal wohl 260 Tore gemacht auf die gesamte Saison, was wahrscheinlich sehr schwer wird. Also wenn wir weiter so weitermachen, dann werden wir wahrscheinlich all-time...
Wenn wir bei unserem Fünferschnitt bleiben.
Ja.
Ne, können wir
Fünferschnitt, ja, aber wir werden keinen Fünferschnitt erreichen, denke ich mal.
Ja.
Deswegen, ich glaube, wir haben aber eine gute Chance, da auf Platz 2 vorzurücken. In den meisten Toren.
Und wir waren letztes Jahr bereits am Spieltag 26 die Mannschaft mit den ersten 100 Toren. Und auch die Kölner Haie waren Anfang der 2000er, wenn ich noch richtig im Kopf habe, auch mal mit am 26. Spieltag eine Truppe, die das erste Mal in der Saison die 100-Tore-Marke geknackt hat. Also Da hat der ERC, sagen wir mal, eine neue Messlatte, gemessen an den letzten 30 Jahren, ziemlich hochgelegt. Also, wo wir dran gemessen werden nächstes Jahr.
Ich habe ein paar lustige Zahlen vorbereitet. Vergleich letztes Jahr, diese Saison zum Spieltag, also nach Spieltag 24. Und da gibt es wirklich sehr bemerkenswerte Erkenntnisse.
Genau. Machen wir später. Den der Statistikmatze, wie er ja bei uns einfach im Spaß heißt, kommen auch nachher dazu. Und ja, dann haben wir natürlich ein paar Abseitsthemen, die wir noch kurz ansprechen. Aber machen wir einfach Tagesordnungspunkt 1, die Stimmungslage seit den letzten 4 Wochen. Und sie könnte ja nicht besser sein, hier bei mir jetzt in Ingolstadt. Wir haben, ich habe es ja schon erwähnt, 11 Siege am Stück. Wir haben, keine Ahnung, jetzt 108 Tore auf dem Buckel. Ich habe die Tabelle gar nicht offen.
107.
Ja. 11 Siege am Stück. Die letzte Niederlage datierte vom 23.10. Das war die 2-4-Niederlage in Augsburg. Seitdem hat der ERC alles gewonnen. Paar Ergebnisse, natürlich der zweistellige Sieg gegen die Kölner Haie, das 8:0 in Frankfurt vor der Deutschlandcup-Pause, dann ging es wirklich Schlag auf Schlag weiter, also kein Team, was hat gegen uns in irgendeiner Form gewonnen, und der ERC hat es auch gefühlt immer geschafft, mindestens 4 oder mehr Tore zu schießen. Das ist auch ein Hauptgrund, warum wir da auch da in aller Munde waren, auch medial, da war, glaube ich, sogar in der Tagesschau oder der Sportschau mal so ein Bild, ERC on fire, so ungefähr. Also,
ja, deswegen, aber nicht wegen uns, sondern wegen der Kölner. Das, ne, wenn, sobald Köln sowas ereilt,
ja, natürlich,
dann sind die Medien natürlich auch dabei, aber ist ja auch in Ordnung. Hat ja auch für uns dann ein bisschen Aufmerksamkeit mit sich gebracht.
Genau, und die Stimmung könnte, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht besser sein. Aber man merkt natürlich auch, es waren jetzt, wie viele Spiele jetzt im November?
11.
11 Spiele. Es geht natürlich schon noch ein bisschen die Substanz. Also du hast zwar auch in Nürnberg einen Kampfsieg errungen, also auch am Ende natürlich verdient, wenn du da 3 Punkte entführst. Aber Nürnberg hat da uns durchaus schon gefordert. Definitiv, aber das zeigt natürlich dann auch eine Spitzenmannschaft wie den ERC Ingolstadt aus, dass er dann, sagen wir mal, auch solche Spiele gewinnt, ohne da jetzt den Gegner in Grund und Boden zu spielen. Und ich glaube, wenn man sich dann natürlich dann auch ein paar Kommentare auf Social Media durchliest, muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Es schleicht sich ein Gewöhnungseffekt ein.
Ja, also ja, und so enge Spiel, und du kannst nicht jedes Spiel 10-2, 10-3 oder 8-0 oder keine Ahnung. Wenn du mal halt nur in Anführungszeichen 3-1 gewinnst oder 3-5 gewinnst, dann die andere Mannschaft spielt genauso Eishockey und spielt halt auch, sagen wir es mal, unangenehmes Eishockey. Und der ERC hat es ja auch gezeigt, dass er auch nur dass da auch nur Menschen auf dem Eis sind, ne, keine Maschinen, wie zum Beispiel jetzt gegen Dresden oder auch gegen Iserlohn in den letzten Wochen, ne, wo beide Spiele ja mit Glück, in Anführungszeichen, auch in der Overtime entschieden worden sind, zu unseren Gunsten, hätte auch ganz, ganz blöd anders ausgehen können. In Iserlohn, glaube ich, war es dann auch ein Monster-Save von Nico Pertuch, der da eingewechselt worden ist. Weil sich Brett Bruschu, glaube ich, dann im ersten oder zweiten Drittel dann ausgewechselt worden ist. Das letzte Drittel hat dann Pertuch gespielt und hat dann den ERC quasi auch den Sieg garantiert. Ein Sololauf von Ubikili war das, glaube ich, gegen Pertuch.
Er hat dann einen Shutout
den Drittel Shutout für sein Ding erreicht. Und dann, ja, eine Minute später war es dann halt auch wieder der ERC durch Riley Barber, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, der dann den Overtime-Sieg geholt hat. Und gegen Dresden war es ja auch dann ein starker Save von Brochu, ne, der den Konter von Ortega mit den Schonern, also mit dem Kick-Save dann noch rausgetan hat. Und dann hat ja Kenny Agostino, der ja auch momentan einen Form hoch hat, die Scheibe reingearbeitet. Also es war wirklich so ein Arbeitssieg, und vor allem gegen die Teams aus den hinteren Regionen ne, tut sich der ERC vielleicht auch ein bisschen schwer.
Also ich sehe zwei Gefahren aktuell, die wir haben. Und zwar zum einen auf der Seite der Fangemeinde. Wie schon erwähnt, schleicht sich so ein Gewöhnungseffekt ein. Und man sieht dann Dinge auch kritischer als eigentlich nötig. Und man sieht aber auch, dass, und diese, mir ging es ja genauso, ich muss, ertappe mich ja da auch immer selbst dabei, dass du dann eine Erwartungshaltung hast bei einem Spiel, gegen Dresden, Heimspiel, besonderes Spiel, war ja Thomas Greilinger, Ehrung und so weiter. Und du siehst aber, wenn du die 5 oder 6% nachlässt als Team, dass es schon nicht mehr funktioniert. Das heißt, klar ist Dresden Tabellenletzter, aber diese 5 oder 6% weniger reichen für die schon dann nicht mehr.
Ja.
Ja, weil die eben auch keine Blinden sind, ne? So, und das ist die eine Facette. Die andere Facette, wo ich fest von überzeugt bin, wenn du die Jungs beobachtest, die haben immer noch diesen Zusammenhalt und pushen sich gegenseitig, helfen sich, jeder ist dabei, es gibt wenig Passagiere, gibt natürlich Jungs, die vielleicht nicht so performen wie andere, ne, kennen wir den einen oder anderen, aber insgesamt das Kollektiv passt. Aber ich habe das Gefühl, dass durch diese lange Siegesserie und diesen Erfolg, der sich jetzt eingestellt hat und so selbstverständlich geworden ist so ein bisschen, dass die sich immer schwerer tun, die Spannung aufzubauen. Ja.
Ja.
Und ich glaube, dass die Niederlage, die sicher, mit Sicherheit irgendwann kommt, dass die es vielleicht auch braucht.
Ja, okay? Also man hat es gestern auch gesehen mit dem Spiel gegen Frölunda, wo uns definitiv die Grenzen aufgezeigt worden sind.
Oh, ja.
Jetzt nicht negativ gemeint, aber zu dem Spiel kommen wir gleich separat, aber ich gebe da auch 100% recht. Also ich bin ja so der gerne nörgelt und immer was sucht zum Nörgeln. Ich finde halt einfach nichts, wenn es dann natürlich so läuft. Da sucht man sich natürlich dann so Kleinigkeiten raus. Sagt, hey, könnte besser sein, pipapo. Klar, aber gesagt, hast du letztes Jahr schon so eine Wahnsinnssaison hingelegt und jetzt der Hannes hat es, glaube ich, in seiner Rede vor dem Spiel gesagt, du hast massiv Aderlass gelassen, wichtige Spieler sind gegangen, Bodhi, Simpson, Vojo und so weiter und so fort. Und dass dann natürlich auch das ein bisschen braucht, ne, die neue Maschinerie, bis die reingeworfen ist. Und jetzt statistisch gesehen noch eine Schippe draufgelegt hat.
Oh ja.
Ne, das ist ja das Brutale an der ganzen Geschichte. Und the sky is the limit, also jeder Löwen-Fan, der gerade mich hört, diesen Satz ungern. aber we go to the top, ne, ist durchaus mittlerweile Normalität geworden und gefühlt ist es nicht mein ERC, den ich kenne. Ich nehme es natürlich gerne mit, auch mit der Euphorie hier als Spitzenreiter in einen Spieltag zu gehen. Tut jeder Seele natürlich gut, aber natürlich muss man auch sagen, hey, es kann jetzt, sagen wir mal, der sportliche Anspruch vielleicht, aber der gesellschaftliche Anspruch eines ERC Ingolstadt, der jedes Mal um Platz 1 mitzuspielen, nee. Also wie gesagt, aber wir gehören zu den Top 4, Top 6 Mannschaften, da gehören wir dazu, ohne Frage. Hat sich auch die Truppe von Marc French erarbeitet, dieses Standing.
Aber ich sag dir was, es ist auch so, dass ich glaube, beziehungsweise ich traue dem Braten nur nicht so ganz.
Mhm.
Also ich habe da irgendwie so ein ganz leises Klingeln im Ohr. Ja, es ist geil und wir nehmen das mit und genießen die Zeit und diese Siege und die geilen Spiele, die vielen Tore und so weiter. Aber ich bin mir nicht sicher, also ich bin halbwegs sicher, dass wir jetzt aktuell in diesem Flow bleiben, halbwegs, auch wenn mit Sicherheit Spiele verloren werden noch im Dezember. Ja.
Mhm.
Aber ich bin mir nicht sicher, wie es dann läuft nach der langen Pause im Februar.
Ja,
kann alles sein. Das bereitet mir etwas Kopfzerbrechen, ja. Weil oft passiert dann ja Folgendes, du hast einen gewissen Flow, dann geht die Spannung verloren, die Jungs gehen in Urlaub, in den Verdienten, weil die haben ja natürlich jetzt ein Programm bis Ende Januar, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die vielleicht dann 2 Wochen frei bekommen oder mindestens 10 Tage in dieser Zeit. Ich habe jetzt auch nichts gehört, dass irgendein Testspiel geplant wäre, vielleicht für die Vorbereitung.
Straubing und die Kölner Haie spielen ein Turnier in Tschechien, in Pardubice.
Okay.
Bei uns habe ich auch noch nichts gehört. Vielleicht kommt was. Und,
ja, in Ravensburg wenn, vielleicht oder so.
Wenn es ja. ein Testspiel gegen Ravensburg ja. Von Kooperationspartner ist, dass man so, du kommst ja so wieder ein bisschen in den Flow rein. Ja, vielleicht genau. tut sich noch was, vielleicht ist es halt nur noch nicht kommuniziert. Aber
weil vier Wochen ist schon eine Ansage.
Ist schon.
Ist es das eine und das zweite ist Playoffs.
Ja. Du hast ja ruckzucki gleich danach Playoffs. Nee, also genau. Du musst ja quasi von null auf Playoff. Modus genau. schalten, hast vielleicht noch 6 Spiele oder so gefühlt, aber du hast ja gerade das Programm angesprochen, ich habe es ja auch gerade nochmal rausgeschrieben, jetzt inklusive Champions League, ne, muss man dazu sagen, 12 Spiele im Dezember und dann ab Januar, also 2026, bis zur Olympiapause ebenfalls wieder 12 Spiele, also 24 Spiele bis Anfang Februar, wo dann die letzten beiden Spiele sind, bevor es in die Pause geht. Also das ist schon echt ein Brocken. Ne? Du musst dir vorstellen, das ist ja schon fast eine komplette Saisonhälfte in 2 Monaten verteilt.
Ja. Ne?
Also das ist schon echt nicht ohne. Und klar hast du jetzt mit dem November, der 11 Spiele hatte, natürlich deine 11 Siege reingeholt, inklusive Champions League. Und das ist echt brutal, was die Jungs da aufs Eis bringen. Und wir können ja froh sein, dass wir jetzt diese Serie hatten.
Aber umso mehr verstehe ich dann auch Mark French, wenn wir dann nach Salzburg gehen und haben zu Hause recht hoch gewonnen gegen Salzburg, dass man dann vielleicht so eine Art B-Team aufs Eis bringt.
Ja.
Wo sich viele aufgeregt haben, was ich vielleicht auch verstehen kann, weil wir bezahlen ja auch Geld für den Eintritt und betreiben den Aufwand, da runterzufahren. Aber auf der anderen Seite, stellt euch mal vor, oder stell du dir vor, er geht mit dem ersten Team in dieses Spiel, ein oder zwei Jungs verletzen sich und das Spiel danach in der Liga geht verloren. Da sind wir die Ersten, die rumschimpfen, warum man mit diesem Line-Up in so ein Spiel gehen muss.
Ja.
Bin ich mir sicher. Da sind wir die Ersten, die dann sich aufregen.
Und wir haben uns ja auch schon über das Thema Champions League in der letzten Folge mit unterhalten. Es war ja auch wieder der Fall in Salzburg, dass da, sagen wir mal so, die B-Mannschaft, also einfach auch mal aus der DNL zwei Spieler, ein Spieler mit hochgezogen worden ist, Dominik Zerhoch, der da mit der und da halt einfach, ich glaube, 6 oder 7 Spieler aus der normalen Kader, die waren halt einfach nicht dabei. Und ja, spielerisch hätte Salzburg durchaus die Chance gehabt, ne, da sagen wir es mal nochmal, das Ganze eng zu machen. Nico Pertu hat ein klasse Spiel gemacht, an den Toren, glaube ich, kann er nicht wirklich was machen. Hat er, sagen wir mal, ein bisschen garantiert, dass das auch dann Akmade Wiesen am Ende war. Und nur durch die knappe Niederlage, der jetzt hier ins Viertelfinal eingezogen ist. Aber ja, ich gebe dir recht, und Stellenwert Champions League wurde ja auch schon wieder diskutiert, weil die Zuschauerauslastung in der Champions League hat man nicht ein einziges Spiel über 3000 Zuschauer. Und
Fetzi und Koch haben sich heute aufgeregt in 10 Minuten Eishockey.
Ja.
Habe ich abonniert und die haben sich sehr kritisiert, dass wir nur 2800 Zuschauer hatten und es kommt der schwedische Tabellenführer mit einem Spieler, den wir wahrscheinlich nie wieder in Europa sehen.
Ja.
Hier, keine Ahnung, Name ist mir gerade entfallen, aber hier
Svenberg oder
Nummer 1 Draftpicked Prospect, ja, der dann ab nächstes Jahr dann in Nordamerika sein wird. Ja, stimmt alles. Auf der anderen Seite habe ich mir das auch mal angeschaut und in Finnland in einem einen Spiel waren auch nur 1100 Zuschauer im Stadion.
Ja.
So. Also wenn man das dann gegenseitig miteinander vergleicht, ja, und das ins Verhältnis setzt, dann waren wir im Vergleich zu den anderen Spielen in der CHL überdurchschnittlich mit den Zuschauern.
Ja. Ja. Also diese CHL ist, wir haben es ja gesagt, die ist unsexy für einen Spieler. Ich habe es auch gestern mitbekommen, also nicht mal die Hälfte der Dauerkartenbesitzer in Ingolstadt hat seine Karten abgerufen. Sitzplätze gingen gut. Naja, sagen wir, bei den Stehplätzen war Luft nach oben, wenn man es mal so sagt. Klar, die Truppe hätte es verdient, dass man da jedes Mal vor ausverkaufter Hütte spielt, aber es ist halt einfach, der Stellenwert der Champions League ist halt einfach nicht wie, sagen wir mal, mit der Euroleague im Basketball oder Handball zu vergleichen und Fußball erst recht nicht. Ne?
Ja. Es ist in der Schweiz, in Skandinavien das Gleiche, da sind die Stadien nicht ausverkauft.
Hilf Tampere, ne, spielt ja in dieser Nokia Arena vor 12.000, 13.000, was da reinpassen. Irgendwie so eine der modernsten Hallen in ganz Europa. Und hat einen schlechteren Schnitt wie wir. Die haben 2.200 in einer 12.000er Halle. Ne?
Genau.
Nicht so wie die Eisbären Berlin, die dann für die Champions League in der Vorbereitungsphase in den alten Weblech-Palast gezogen sind. Mhm. Ne? Für die Nostalgiker natürlich dann immer ein tolles Event. Die haben auch ihren Schnitt von 4,6 oder so. Ne? Wenn es jetzt aber mit der Uber Arena vergleicht, wo auch 12 reinpassen, wäre es wiederum lächerlich. Also ja. Die haben den Luxus, dass sie eine zweite Spielstätte haben, wo das funktioniert, dass sie da ausweichen könnten, dass du da, sagen wir, auch den Faktor hast. Das wäre das Gleiche, wenn wir jetzt für die Champions League, falls es noch gehen würde, in die Jahnstraße ziehen würden. Ne? Da ist jetzt ein Schwimmbad, ne? Aber ja, wäre es dasselbe in Grün. Da würde ja auch vielleicht der eine oder andere Nostalgiker vielleicht wieder reinkommen auf der guten alten Zeiten willen, aber du hast gesagt, in Schweden, in Finnland, in der Schweiz, überall, wo eigentlich in der Liga die Hütte bumsvoll ist, zum Beispiel in Bern, ne, die ja immer in den Top-Ranking mit dabei ist, was die Zuschauerauslastung betrifft und da jetzt auch von den Kölner Haien jetzt auch die letzten 2 Jahre überholt worden sind, was die Gesamtauslastung betraf, die haben auch bloß 6. Im Durchschnitt 6.000 Zuschauer gehabt.
Ja, ja. Ja. Also, deswegen, ich glaube, das muss man immer ausbalancieren in der Kritik. Ich glaube, wir hatten auch schon mal über 3.000 die Saison in der CHL, meine ich.
Also
waren gegen Salzburg nicht knapp 3.000 drin oder knapp drüber?
Ne, nicht ganz. Aber vielleicht war es Salzburg, aber da müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
Deswegen, ich glaube, dass wir im Europavergleich, was Auslastung angeht, also jetzt natürlich kannst du uns nicht mit Bern vergleichen oder so, ja, was die Gesamtzuschauerzahl angeht. Aber was so insgesamt die Zuschauer in der CHL angeht, sind wir, glaube ich, in einem guten vorderen Mittelfeld anzusiedeln. Ja. Ja.
Also
deswegen habe ich die Kritik heute, als ich es mir angehört habe, habe ich mich schon wieder geärgert, weil es war bei Eisblock auch in letzter Zeit sehr oft ein Thema, dass Zuschauer, also so wie es in Ingolstadt läuft, wird immer gesagt, muss es immer ausverkauft sein. Wo ich sage, ja, also Moment mal, lass mal die Kirche im Dorf, ja. Es wird gegen fucking Iserlohn nicht immer ausverkauft sein an dem Dienstag. Ist einfach so. Ja.
Ja.
Und da kann es laufen, wie es will. Es ist einfach so, wir haben einen gewissen Zuschauerschnitt und einen gewissen harten Kern, der immer da ist. Habe ich übrigens dem Simon auch eine E-Mail geschrieben dazu, dem Guten.
Da muss ich noch fragen. Ja. Hat er noch nichts gesagt.
Ja, und weil mich das dann ein bisschen geärgert hat, dass sie teilweise, also die haben zum Beispiel, kann ich jetzt hier thematisieren, die haben in ihrem Podcast, der montags rauskommt, jetzt diese Woche, keinen einzigen Satz über den ERC Ingolstadt verloren. Wir haben 11 Siege, wir haben Greilinger Erdung, wir spielen Viertelfinale CHL. Und im größten deutschen Podcast findet der ERC Ingolstadt nicht statt. Mhm. Das verstehe ich einfach nicht. Und da habe ich einfach eine E-Mail geschrieben, hat auch geantwortet. Wir haben uns dann ein bisschen ausgetauscht über E-Mail. Alles cool, ja. Hat sich auch für die Kritik bedankt. Und er hat gesagt, die führen da so eine Statistik über die Eiszeiten in Podcast, wie oft thematisiert und wie lange thematisiert wird. Und sie gehen einfach davon aus, dass der ERC so lange spielen wird in dieser Saison, dass sich das Richtung Saisonende wieder austariert. Und dann habe ich eben geschrieben, ja, und das ist bei uns mit den Zuschauern genauso. Wir haben momentan einen Schnitt von knapp 4.000. Ihr wisst ja selber, dass ich auch gerne hätte, dass jedes Spiel ausverkauft ist.
Ja.
Aber das wird einfach nicht passieren. Ja? Wir haben eine Kappa von 4,6, wir haben einen 4er Schnitt, das wird noch besser werden. Und wir kalkulieren aber nur mit 4. Ja. Also das ist einfach so. Und das kann man drehen, wenn wie man will. Das wird sich nicht ändern.
Die Eiszeit, ne, wo es dann wirklich die Bude regelmäßig wieder voller ist, die kommt halt erst noch, sagen wir mal, mit den Weihnachtsspielen dann vor allem. Sitzplätze. Und
ich verstehe es, aber ich habe auch nochmal dieses Thema ins Rennen geworfen, dass wir aus meiner Sicht mit den besten Auswärtssupport haben in der Liga.
Ja.
Das muss man einfach mal so festhalten. Und dass wir auch einen Support haben bei uns in der Halle, der auch wenn wir 2-3 Tore im Rückstand liegen, einfach nicht abebbt. Im Gegenteil dazu, wenn ich nach Mannheim oder fucking Köln gehe, bin jetzt ein bisschen emotional, aber es regt mich auf einfach, dieses Gelaber immer.
Also Köln musst du echt nicht sagen.
Dass da mit einem Gegentor die Halle ausgeschaltet wird, einfach so. Ja. Mhm. Das wird dann nicht gesehen. Da geht es nur um die 18.000 Eventis, die da sitzen, von irgendwelchen Unternehmen und keine Ahnung was. Muss man einfach, finde ich, besser austarieren in der Kritik, meine Meinung. Passt. Mhm.
Nee, gebe ich da hundertprozentig recht. Okay, den Podcast habe ich mir noch nicht angehört, bin noch nicht dazugekommen, aber absolut gerechtfertigt. Dafür gibt es ja jetzt wieder uns, dass man über Ingolstadt spricht.
Ja, ne? Genau.
Wenn man es aus der ersten Hand, dann natürlich von uns. Und die Zuschauer, wenn man es natürlich dann hätte, die Leistung der Mannschaft hätte einfach mehr verdient, aber es ist halt einfach ist typisch Ingolstadt. Ne? So, ja. Und natürlich hast du natürlich auch, jetzt nochmal kurz auf die Auslastung zurückzukommen, gestern nur 2,7 gehabt. Du hast aber auch, sagen wir, die Dauerkarten nicht inkludiert. Klar, hättest du dann gegen Iserlohn deine 3,3, 3,5 gehabt, ne? Weil du halt, sagen wir mal, fast 3.000 Dauerkarten bist, das ja automatisch mitrechnest, weil du sie ja schon verkauft hast. Ne? Und es ist halt immer noch ein Unterschied, habe ich Karten verkauft oder habe ich ein Spiel besucht.
Ich finde aber auch, dass die Dauerkarten, dass die mitgezählt werden, das ist richtig, weil die Karte ist verkauft.
Die Karte ist verkauft, ne? Und das ist wie bei 60 München. Jedes Spiel ist seit, keine Ahnung, 2017 15.000 Zuschauer ausverkauft, auch wenn da schon mal auch nur mal 10.000 gefühlt nur drin waren. So Dienstagabend gegen, keine Ahnung, Viktoria Köln, ne? Ja. Oder 12. Also gab es auch dieses Ding, wo du halt einfach, ich sag mal, unattraktiven Gegner hast und dann, ja, es ist halt auch kein Publikumsmagnet und da kannst du den schönsten Fußball, das tollste Eishockey oder die drei Tenöre auf die Bühne bringen.
War Viktoria Köln nicht insolvent?
Ja, die spielen dritte Liga.
Spielen. Okay.
Also, waren sie mal vielleicht früher, keine Ahnung, Fortuna, okay. Das war anders. Ja, und das halt einfach, und Ingolstadt ist halt einfach, was das betrifft, ein komischer Standort. Ne? Nicht umsonst heißt es ja so schön, irgendwas stimmt in dieser Stadt nicht. Ne? Ein legendäres Zitat von Jimmy Boney. Und ja, er hat damit nicht Unrecht. Ne? Du bist halt einfach eine Stunde in München, du bist eine Stunde in Nürnberg, überall weg. Und so der Ingolstädter, ne, harte Kern, ist halt einfach dann begrenzt, was das Interesse an Eishockey betrifft.
Ne? Wo ich mich aber dazu zähle, zum harten Kern. Also ich glaube auch, dass es tatsächlich diese 140.000 Einwohner in Ingolstadt, du kannst die gar nicht so rechnen, weil du kannst, also bin mir sicher, dass du da locker 40.000, 50.000 abziehen kannst, die einfach null Bezug zur Stadt haben oder irgendwas, und sich komplett abkapseln und im schlimmsten Fall irgendwelche Wochenendpendler sind, die sich dann verpissen und sich einfach einen Scheißdreck dafür interessieren. Ja. Gar kein Vorwurf, das kann jeder für sich entscheiden, aber was das angeht, sind wir einfach keine 140.000 Einwohnerstadt.
Ja. Eben. Punkt, ja. Ja, und du hast es ja überall, du fährst mal ein paar Kilometer weiter, ne? Du hast zwar Regensburg mit einer ähnlichen Größe einer Stadt, ne? Eine fast identische Halle, ne? Und verglichen jetzt auch mit der zweiten Liga, es ist dasselbe in Grün. Ne?
Ja.
Also das kannst du jetzt wirklich für jeden einzelnen Standort, könnte man das durchkauen, du findest immer Argumente dafür und dagegen, warum jetzt ein Spiel besucht ist.
Ja. Ne?
Und deswegen ist zwar schade wirklich für die Jungs, aber es ist einfach in Ingolstadt ein Problem. Ne? Du hast dann so viele Faktoren, die der Grund sind, warum ich mir jetzt einen Stadionbesuch 2-3 Mal überlege, ne? Wo der ERC in der Vergangenheit wirklich auch was dafür getan hat, dass er sich wieder attraktiv gestaltet. Also da muss ich auch mal sagen, vor allem was das Thema Catering betrifft in der Halle, wirklich ein neues Level erreicht. Die Schöpfgerichte, ne, wie...
Leute, geht an den Kiosk, kauft euch Kaiserschmarrn, geil, für eine Arena Kaiserschmarrn, überragend. Gulaschsuppe, super geil. Die Gulaschsuppen letztens, mega, habe ich gehabt.
Mhm.
Und ich finde, es hat einfach die Qualität so brutal zugenommen. Ja, es gibt Wartezeiten, die haben wir schon immer gehabt. Das ist jetzt nichts Neues. Ja, egal, wo ich ins Eishockey gehe, es gibt überall Wartezeiten. Teilweise über die Drittelpause hinaus. Egal, ob in Köln, Mannheim oder keine Ahnung wo, gibt's. Das ist keine Ingolstädter Spezialität. Aber ansonsten finde ich Qualität vom Essen, die Leute sind bemüht, die da arbeiten. Und dass die vielleicht auch es nicht schaffen, alles 100% perfekt zu machen, jederzeit geschenkt.
Also da wurde sich
grundsätzlich Qualitätstop.
Ja. Da wurde sich wirklich auch bemüht, die Kritik angenommen, jetzt nicht nur, was wir in den letzten 1-2 Jahren jetzt auch aus dem Podcast mal mitgebracht haben, da gab es ja danach nochmal so einen runden Tisch mit Fanprojekt, Gios mit dabei, wir waren ja auch mit dabei, da hat man wirklich der Daniel Lang auch bemüht, hier das Feedback mitzunehmen und hat auch die Ideen verwirklicht und da muss man auch sagen, hey, lieber ERC, da habt ihr wirklich einen tollen Job gemacht und macht bitte gerne so weiter. Genau. Zur Champions League. Matze, wir haben gleich schon auch darüber gesprochen, was die Auslastung betrifft. Lass uns auch gleich mal über die Champions League sprechen. Das Spiel gestern gegen Frölunda. Auslastung 2780 Zuschauer, 1-3 Niederlage. Aber es hat sich nicht wie eine Niederlage angefühlt. Überspitzt gesagt. Also ich bin da gestern rausgegangen aus der Halle und so, ja, das war ein Spiel, wo man einfach neidlos anerkennen muss als Panther-Fan oder auch als neutraler Zuschauer, das, was Frölunda da gestern aufs Eis gebracht hat, war einfach ein geiles Spiel.
Also, ehrlich jetzt, das ist für mich das Real Madrid des europäischen Eishockeys. Ja.
Ja.
Und das hast du auch gesehen, die haben einen ganz anderen Speed, eine ganz andere Puckbehandlung. Die neutrale Zone wird überwunden in Zehntelsekunden. Ja.
Ja.
Und wir sind schon ein schnelles Team und wir sind teilweise mal die Orientierung verloren. Ja. Und ich bin mir sicher, dass aktuell in der DEL kein Team diese Mannschaft aus Göteborg irgendwie an die Grenze bringen würde. Ja. Kein einziges Team.
Ja. Ich glaube sogar, der Simon hat bei uns im Eisblock Inner Circle den Hot Take gebracht. Er glaubt, Frölunda würde sogar aktuell gegen die Nashville Predators gewinnen.
Das
kann man einfach jetzt mal so stehen lassen.
Ja.
Ja, also das war wirklich Wahnsinn. Also wir haben es gestern gesagt, die stehen jetzt zu fünft in der eigenen Zone. Du hast zweimal blinzelt, auf einmal waren die vorne. Technisch überragend, muss man sagen.
Aber nicht nur Speed, sondern auch Körper, ne?
Ja, das also Körper, also du hast wirklich von vorne bis hinten und wahrscheinlich war das aber nur so eine angezogene Handbremse und die haben wahrscheinlich ihr Potenzial nicht mal abgerufen. Ich glaube, wenn die Bock drauf gehabt hätten, hätten die uns das auseinandernehmen können. Aber der ERC, muss man auch sagen, hat sich wacker geschlagen, gut mitgehalten, vor allem im ersten Drittel. Die wenigen Chancen, die der ERC bekommen hat, waren immer gefährlich. Leon Hüttl sogar die Führung erzielt, die super rausgespielt war, aber man muss halt einfach sagen, hey, du hast nicht mal den Hauch einer Chance gehabt, dass du zur Chance kommst. Ne? Wenn der Mann seid, knapp dabei, vorbei. Und ich glaube, im zweiten Drittel habe ich mal auf die Statistik geschaut. Wir hatten im zweiten Drittel 55 Schüsse insgesamt und aufs Tor, glaube ich, waren es para 30, ne, die aufs Tor gingen nach dem zweiten Drittel. Ne? Mhm. Nico Pertuch an keinem der Tore in irgendeiner Form schuld, beziehungsweise schuld erst gerecht nicht, aber da waren alles etwaige Abpraller bei uns, die verwertet worden sind. Und der erste war ja der, wo wir im zweiten Drittel in Unterzahl gestartet sind. Ganz einfach, Pass. Einer hat seinen Schläger hingehalten, vom Tor war er drin. Also, keep it simple, keep it clean. So einfach war dessen Spielweise gestern von den Schweden. Und ja, also das war wirklich...
Aber Markus, ich erinnere an vor 2 Jahren, weg hier.
Ja.
Da haben wir ja auch zu Hause verloren, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben ein richtig gutes Spiel dort gemacht.
Ja.
Deswegen, ich würde da tatsächlich auch noch nicht komplett hoffnungslos sein.
Definitiv nicht. Also wenn,
weil es kann auch sein, dass die uns auf die leichte Schulter nehmen, so ein bisschen.
Ja.
Und da weißt du nie, was passiert. Ich meine, ja, es sind 2 Tore Abstand und mit 2 Toren Abstand dort oder mit höher dort gewinnen, das wird natürlich kein Spaziergang. Aber ich sehe uns da jetzt nicht als einfach nur olympischer Gedanke Teilnehmer oder so.
Ja. Nee, also absolut, da reist ja auch dann ein Fanflieger mit hin, also mit der Mannschaft zusammen, Charterflug. Also knapp 200 Fans wird es da durchaus geben, die da die Panther in Göteborg mit unterstützen. Auch wieder eine coole Aktion vom Verein, dass er wieder auch sowas mit ermöglicht.
Auch wenn und Kostenspaß damit.
Ja, und, also das ist ja beides, und vor allem, wenn du mitfährst, ne, auch für den IRC was Gutes tun kannst, ist es natürlich auch eine andere Hausnummer. Auch wenn der Preis natürlich teuer ist, ne, wenn man, sagen wir mal, sich 10 Minuten im Internet ein bisschen schlau macht, du durchaus Alternativen günstiger bekommst. Aber du musst halt auch sagen, es ist ein Charterflug, ist nie günstig. Ne? Du hast Direktverbindungen, kannst auch an einer Hand abzählen, sagen wir mal, aus München heraus. Sonst musst du halt über Kopenhagen, Amsterdam oder sonst wo umsteigen.
Einen Flug pro Tag. Einen Flug pro Tag gibt's.
Ja, und du steigst halt wirklich am Vormittag vor der Haustüre in Manching ein und bist auf Nacht nach dem Spiel wieder in Manching und musst dich erst wieder von München nach Ingolstadt tuckern.
Ne, also ich glaube auch fürs Team ist auch wichtig, dass diese Reise recht kurz ist.
Ja.
Ja, und dass sie dann auch zu Hause schlafen können danach. Einfach auch wegen Ligabetrieb und ja, es ist, ich denke, die bestmögliche Lösung für alle Beteiligte,
genau, weil das in einem ja Abwasch zu machen. Dienstag in Göteborg spielen und wie es der Teufel so will, ne, spielen wir an einem Donnerstag gleich
natürlich
als nächstes gegen Berlin zu Hause. Okay. Ne?
Also, Gott sei Dank zu Hause, ja.
Ne, also nicht mal 48 Stunden später hast du schon wieder das nächste Spiel. Ne, das gegen einen ja, Gegner, der jetzt auch schon langsam wieder kommt. Da wird die Verletzten-Serie auch ein bisschen dünnes Lazarett, lichtet sich auch in Berlin. Und Berlin ja, man hat ja auch gesehen, wo die jetzt bei uns waren. Wir haben sie zwar bezwungen, aber auch Berlin hat wirklich die Scheiße am Schläger, was das Thema Verletzten-Misere betrifft. Mhm. Und Ty Running hat es jetzt auch vor kurzem erwischt, der länger ausfällt. Also Berlin hat nicht immer mit der vollen Kapelle gespielt und ich glaube, wenn auch die da zum Ende der Saison wieder mehr werden, dann glaube ich, steht Berlin auch nicht mehr da, wo sie jetzt aktuell stehen, irgendwo im Tabellenmittelfeld, sondern die werden sich auch dann eher nach oben orientieren. Das ist natürlich dann auch die Qualität, die einfach eine Mannschaft wie Berlin hat.
Ja.
Genau. Du hast ja bei dem Fanflieger, du hast es ja damals in Växjö ja auch mitgemacht. Für die Fans, die da jetzt mitreisen, kenne ich auch ein paar, aber vielleicht, wer es jetzt das erste Mal jetzt mitfliegt, auf was kannst du dich denn da so einstellen? Erzähl mal so deiner Reise damals in Smallland.
Smallland, ja genau. Also es war auf jeden Fall schon mal ein Erlebnis. Ich bin ja viel Flieger, so von der Arbeit auch und so, oder auch privat bin ich auf jeden Fall auch einiges mit dem Flieger unterwegs. Und man kennt es ja standardmäßig, Flughafen, Sicherheitskontrollen, ewige Wartezeiten und so weiter. Das entfällt alles, weil in Manching ist halt überschaubar. Du stehst dann da, wirst kurz kontrolliert. Die Tickets werden gecheckt, Ausweise kontrolliert und dann geht's mit dem Bus zu diesem Vorfeld, wo der Flieger steht und dann steigst du ein. Das ist dann einfach schon mal geil, ja. Und dann kommt zum Schluss das Team. Ich denke, das wird diesmal ähnlich sein, dass die ganz vorne sitzen. Das heißt, es werden erstmal alle geboardet und dann das Team zum Schluss. Und ja, und dann fliegst du. Ja, es war im Flieger auch recht eine entspannte Stimmung und auch ein bisschen reden miteinander und so weiter. Und dann kommst du an, dann werden dann Busse vor Ort sein, schätze ich mal, genauso wie in Växjö, die dann Transfer machen zum Stadion oder in die Stadt, je nachdem, wie das zeitlich aussieht. Die zeitliche Planung habe ich noch nicht. Wir hatten ja dann auch quasi diesen vom Spiel, so 3-4 Stunden vom Spiel in der Stadtmitte. Växjö ist ja überschaubar von der Größe her, deswegen Göteborg ein bisschen anders. Haben wir praktisch in der Fußgängerzone, war da so ein Irish Pub, wo ein Treffen einberaumt war und die waren auch auf uns vorbereitet. War ganz geil. Da habe ich übrigens den Sven aus Wolfsburg auch getroffen, weil er mal wieder einen Schwedenurlaub gemacht hat vor Ort. Haben wir uns da ein bisschen unterhalten. Und ja, dann gab es einen Fanmarsch von uns zur Arena. Ob das jetzt in Göteborg so in der Form machbar ist, weiß ich nicht, weil ich die Lage der Arena nicht kenne. Das heißt, keine Ahnung, wie weit die davon entfernt ist, von der Innenstadt. Aber ich denke, dass da auf jeden Fall was auf die Beine gestellt werden wird. Und nach dem Spiel war es recht fix wieder mit der Rückfahrt zum Flugplatz, nenne ich das mal, gar kein Flughafen in Växjö, weil das eigentlich nur so ein regionaler Flughafen ist wie in Manching. Und die haben tatsächlich diesen Flughafen auch nur geöffnet gehalten, damit wir nach Hause fliegen können. Also da waren irgendwie 2 Personen in der Sicherheitskontrolle und das ging dann so auf die Schnelle und dann schnell zum Flieger zu Fuß. Also von diesem Terminal zu Fuß zum Flieger, einsteigen, Motoren an und weg nach Hause. Ja, also es war krass. War geil und freut mich für alle, die jetzt diesmal dabei sind. Genießt das, wird gut.
Ja. Definitiv eine Aktion, die man mal mitgemacht haben sollte, ne? Vor allem mit der Mannschaft zusammen. Und ja, ist zeitlich und geldtechnisch bei mir leider nicht möglich. Ich habe keinen Urlaub mehr. Ne? Ja. Aber vielleicht gibt es dann nächstes Jahr wieder mal eine Chance, wenn wir wieder so weiterspielen in der Champions League landen. Ne? Ja. Dann halt ein Flug nach Finnland. Finnland war ich auch schon lange nicht mehr.
So.
Genau. Ein weiteres Highlight in den letzten Wochen, Matze, war ja am vergangenen Wochenende die Ehrung von Thomas Kreilinger, dessen Rückennummer beim ERC ja nicht mehr vergeben wird. Und der ERC hat ja relativ früh angekündigt, hey, nehmt euch an dem Tag nichts vor, kommt alle ins Stadion. Die Halle war sehr, sehr gut besucht, ausverkauft, Gästeblock. Ja. Also 4.400 irgendwas, glaube ich, waren es dann am Schluss. Mhm. Ich muss mich auch erst dran gewöhnen, dass wir eine niedrigere Kapazität,
keine 4.8 haben.
Keine 4.8 mehr haben, sondern nur noch eine 4.5. Ne, weil ja der Sitzplatz im Block M ja seit diesem Jahr aktiv ist.
Aber es ist also offiziell sind es ja 4.6, ne? 4.6. Ne,
4.5. 4.5 irgendwas.
Okay.
4.85, irgendwie so. Also ich werde mich nie dran gewöhnen können, ich muss mir mal eintätowieren. Auf alle Fälle ist das ja die neue Kappe in dieser Saison. Also der Rahmen für mich war eigentlich gegeben. Das ist ein für Thomas Kreilinger zu Ehren alles gegeben worden ist. Und es waren alte Weggefährten da, also Bobby Wren, Retzer, Garflick, Oblinger, Köpfchen. Boucher, also Köpfchen, also die eh fast immer da sind. Ne, Glatze, Michael Glattenbacher war mit dabei. Und da hat sie die Woche davor auch immer die Videos gesehen. Und ja, also ich fand die Ehrung würdig, ne, vorm Spiel. Die Jungs von Thomas Kreilinger haben dann das Banner hochgezogen. Also vom Rahmen her war das für mich eigentlich ein rundum gelungener. Aber dann war auch eines Thomas Kreilinger wert, oder? Oder ja. Wie fandst du das Ganze?
Genau, also ich fand's. Also vielleicht fange ich, wie man es eigentlich nicht macht, mit dem Negativen an. Ich hätte schon ein paar mehr Spieler erwartet, ehemalige. Wegbegleiter, vielleicht nicht nur Spieler aus der Meistermannschaft, sondern auch vielleicht andere Wegbegleiter von früher, von ihm und Mitspieler. Aber da habe ich auch so ein bisschen gehört, dass man da ein bisschen spät dran war seitens des ERC. Mit den Einladungen ist aber nur gerüchteweise. Ansonsten fand ich es rundum sehr würdig, wie man es gemacht hat. Ja, ja. Auch der Hannes und Klaus Lidi, wenn er jetzt auch nicht der große Redner, sage ich jetzt mal, Klaus. Aber das war wirklich sehr, sehr gut. Und ich fand auch, dass man jetzt keine Musik abgespielt hat, während das Banner nach oben gezogen worden ist, sondern dass man das mit dem Applaus des Publikums im Hintergrund gemacht hat, fand ich auch in Ordnung. Da gab es durchaus den einen oder anderen, der gesagt hat, ja, da müssen irgendwelche Fanfaren und keine Ahnung was, ja. Und Musik, ja, kann man machen. Und wir kennen diese Zeremonien auch aus anderen Stadien oder NHL, da ist es nochmal ganz was anderes, ja, weil die Halle das einfach hergibt. Aber ich finde, man hat es aus den Gegebenheiten bei uns einfach das Beste draus gemacht und ich fand's sehr gut, ja. Ich fand's in Ordnung.
Ja, also ich fand auch das Video, was dann gemacht worden ist, auch wenn es vielleicht anders geplant war, dass man erst das Video und dann, aber ist ja wurscht, am Ende hat es dann trotzdem geklappt. Video war auch super gemacht, was ich ein bisschen schade fand, die ganzen Grußvideos, Tyler Boak zum Beispiel mit Grußvideos und alte Weggefährten halt einfach, die dann unterm Spiel halt einfach mitgelaufen sind, hast du halt sehr, sowieso in unserer Akustik, in unserer Halle schlecht wahrgenommen, schlecht gehört. Ja, also das
ist ein bisschen untergegangen, ne?
Ist ein bisschen untergegangen, fand ich ein bisschen schade. Aber der ERC hat ja dann auch so ein Aftermovie gepostet dann die letzten Tage mit den Highlight-Clips auch, mit der Zeremonie und so weiter. Also war absolut würdiger Rahmen und auch die.
Was mir noch aufgefallen ist, und zwar war das davor an unserer Wall of Fame hinten gegenüber vom Fanprojekt stand, als quasi Greili mit seinen Söhnen sein Bild praktisch dann frei gezogen, wie sagt man?
Ja.
Enthüllt haben, ja. Man hat ihm angesehen, dass er ist ja keiner, der so seine Gefühle irgendwie nach außen gibt, ja. Mhm. Aber du hast ihm einfach angesehen, dass dieser Zuspruch, und da sind ja alle zu ihm hingegangen, auf die Schulter geklopft, sich mit ihm unterhalten und so. Man hat ihm angesehen, dass ihm das gut tut.
Ja. Ja. Auch wenn er nicht gerne im Rampenlicht steht.
Auch wenn er nicht gerne im Rampenlicht steht, man hat trotzdem gesehen, dass ihm das etwas gegeben hat, dass dieser Zuspruch da ist und diese Wertschätzung.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn er das mitgenommen hat, dann sind 100% erreicht und fertig.
Ja, und Thomas Kreilinger wird ja nicht nur bei uns retired oder ist bei uns retired, sondern wird es dann auch Anfang Dezember in Deggendorf auch erneut geehrt. Dort wird auch seine Rückennummer nicht mehr vergeben werden. Also ich glaube, Thomas Kreilinger ist einer der wenigen Spieler im deutschen Eishockey oder allgemein im Sport, ne, der bei zwei Clubs retired ist. Retired ist seine Rückennummer. Also mir fällt ad hoc keiner ein, wo ich wüsste, okay, der ist in zwei Vereinen so hoch angesehen, auch wenn es Deggendorf, sag ich mal, als Oberligist vielleicht in den letzten Jahren auch ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, aber dennoch im Profi-Eishockey unterwegs ist. Und wenn ihr jemanden kennt, ne, gerne schreiben. Ich kenne, weiß auch nicht alles auswendig, ne, habe alles mit die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Gerne melden, aber ist ein Novum. Definitiv aus den letzten 30 Jahren, dass halt ein Spieler bei zwei Clubs gleichzeitig an der Decke hängt.
Eine Sache war nicht gelungen, fand ich, und zwar war das aber jetzt, hat das nichts mit dem ERC zu tun, sondern Grüße gehen raus an den Flo aus Deggendorf, einer meiner besten Spätzen. Der wollte unbedingt dabei sein und konnte aber nicht, weil sie an dem Abend die Weihnachtsfeier geplant haben in seiner Firma und er musste da vor Ort sein. Und wir haben dann währenddessen geschrieben, ich habe auch Videos und Bilder geschickt und so, weil wir haben ja früher noch zu Deggendorf-Mafia-Zeiten, haben wir das so ein bisschen im Ablog auch oft mal einfach auch mal mitgemacht, ne, weil er Deggendorfer ist. Und auch mit dem ERC aber verbunden, ja, schon seit langen Jahren. Und ja, deswegen, Flo, müssen wir irgendwie nachholen.
Ja, definitiv. Grüße an Flo. Und ja, zum Spiel. Es war eigentlich klar, dass das Spiel gegen Dresden auch noch weniger wird, weil wenn der ERC 1 nichts kann, dann ist es irgendwelche Eventspiele. Ne? Also sagen wir es mal positiv gestalten. Also das hat man ja schon Wochen vorher gewusst, ne, was da passieren wird.
Absolut.
Also es war halt einfach so simpel, ja, ne, für die Spielweise. Und ja, schauen wir mal, wann wieder.
Ich sag nur 50 Jahre ERC gegen Düsseldorf, da waren die auch Tabellenletzte.
Ja, und 60 Jahre ERC gegen Iserlohn haben auch verloren.
Jupp.
Ne? Also irgendwas ist ja immer. Also, genau. Ist halt einfach, gehört zu unserer DNA dazu, dass wir halt solche Spiele halt gerne mal uns schwieriger gestalten. Wir haben zwar gewonnen gegen Dresden, aber ja, Sonderzüge war es ja dasselbe in Grün. Da haben wir, glaube ich, erst 2007 das erste Mal ein Sonderzugspiel gewonnen. Vorher nur Niederlagen kassiert. Ja, da waren wir in Düsseldorf damals. Ja. Am 31.10.2007. Und da haben wir, glaube ich, 3-1 gewonnen. Ja. Da hat Yannick Seidenberg noch bei uns gespielt. Also wisst ihr ungefähr, wow, wie lang das schon her ist. Ja. Genau. Genau, Keilinger Ehrung war absolut würdig. Und ich hätte dann jetzt eine Kategorie, die wir die letzten Male immer mitgebracht haben. Matthias, über die letzten Wochen hinweg, lass uns einfach mal über, sagen wir es mal, Spieler sprechen, die positiv aufgefallen sind oder die vielleicht nicht Bauchweh ist das falsche Wort, von denen sagen, okay, die tun einem fast schon leid, weil sie einfach die Scheiße am Schläger haben, ne, oder sagen, okay, ey Junge, das glaube ich wird nichts mehr.
Ja. Also habe ich. Und genau. Zwar fang mal an mit dem Positiven. Und natürlich werde ich jetzt nicht Riley Barber sagen, weil das wissen wir alle.
Ach komm, ich habe mich schon so drauf gefreut.
Dass der explodiert und von der ganzen Liga beobachtet wird und wahrscheinlich seit langem mal wieder ein Spieler sein wird, der über 40 Tore machen wird in einer Saison. Für mich aber aktuell der Spieler, der mich am meisten beeindruckt, Sam Ruop. Sam Ruop, finde ich, er hat so viel draufgelegt im Vergleich zur Vorsaison. Und es war aber schon Ende der Saison letztes Jahr auch absehbar und in den Playoffs auch. Ja. Da hat er schon diese Entwicklung gehabt nach oben. Und ich finde, die Ruhe am Puck, die er hat, die Stabilität, die er mitbringt, auch von der Erscheinung auf dem Eis, ja, auch smarte Pässe, sehr gute Moves in der Rückwärtsbewegung. Natürlich, dadurch, dass er sehr viele Querpässe spielt, so quer übers Drittel, ist vielleicht einer von 20 Mal dabei, der dann vielleicht den Empfänger nicht findet. Ja, kann vorkommen. Finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm. Ich finde, dass die Art und Weise, wie er spielt, das bei weitem wettmacht wieder. Selbst wenn man Fehlpass passiert. Und es schluckt sehr viel Eiszeit. Er ist immer da, er ist immer präsent. Er ist auch immer, wenn irgendein Gegenspieler irgendeinen Stress macht, dann ist er auch gleich präsent und redet mit ihm und so weiter. Also redet im Sinne von, ne, signalisiert, dass das so nicht weitergehen kann. Und deswegen auch mit dem deutschen Pass und so weiter, deswegen für mich auf jeden Fall ein Kandidat, der verlängert gehört, ja, so schnell es geht. Ja. Und ja, natürlich gibt es ja auch die Kandidaten, die wir kennen, Hüttl und so weiter, ja, wo wir auch alle drauf warten, dass vielleicht eine Verlängerung kommt. Aber für mich ist quasi so ein Ruop so ein Unsung Hero aktuell.
Ja.
Und ich hätte mir auch gewünscht, in einem ein oder anderen Spiel, dass die Kurve ihn rausholt.
Mhm.
So.
Ist, also Sam Rupp habe ich jetzt nicht bei mir auf der Liste, aber da gebe ich dir auch zu 100% recht, auch ein Spieler, der mir sehr, sehr gefällt, jetzt auch nicht nur in den letzten Wochen, sondern schon die komplette Saison hinweg, der einem Philipp Breto den Rang abgelaufen hat, kann man so sagen, wie es ist. Breto, der, sagen wir es mal, auch öfters mal auf der Tribüne Platz nehmen muss, weil er dann einfach der überzählige Deutsche ist, weil er den Listenplatz halt nicht mehr hat. Und Brito aber auch kein schlechter ist. Ne? Er war nicht umsonst danach nominiert worden für den Deutschlandcup, aber hat gerade jetzt seinen Platz weniger im Lineup. Und Sam Rupp ist für mich auch so ein Symbol der Mannschaft, dass sein Standing innerhalb des Teams sehr hoch ist. Also ich glaube, das war jetzt auch das Spiel in Bozen, wo es mir das erste Mal aufgefallen ist, dass er halt dann auch gleich als Assistant-Kapitän mit auf dem Eis stand. Miles Powell war dann der Captain. Und gehört als Sam Rupp auch, sagen wir mal, zum erweiternden Kreis der Führungsspieler. Hm. Und
zu Recht.
Macht definitiv einen Top-Job. Statistisch, vielleicht kann man jetzt sich definitiv was finden, was man da anmerken könnte. Also das technische Wunderkind ist er definitiv nicht. Ne? Aber glaube ich, da spielt auch mit dem Herz am rechten Fleck und das merkt man halt einfach auch und hat wirklich eine Schippe draufgelegt, wenn nicht sogar mehrere Schippen, im Gegensatz zur vorigen Saison.
Also Markus, statistisch gebe ich dir aber jetzt auch, kann ich dir kein Recht geben, weil
ich habe, du musst darum denken, ich wollte den Ball zu dir spielen, weil du hast noch was
mitgebracht. Ja, weil er hat aktuell 9 Punkte und eine plus 13.
Ja.
Ich meine, gut, bei der Tordifferenz, die wir haben, muss man das, ja, ne, aber
es muss man auch erstmal haben.
Richtig, muss man erstmal haben. Und er hatte übrigens letztes Jahr in den 29 Spielen, die er gemacht hat, eine plus 23 auch. Okay, also er ist schon stabil und ich finde auf jeden Fall ein Kandidat für eine Verlängerung. Und es quasi die andere Seite nochmal zu beleuchten, Sichtweise von mir. Ja, das wird sich aber nicht ändern. Yandrich, für mich immer noch nicht der Spieler, den wir benötigen. Für mich auch schlecht integriert. Es ist vielleicht ein bisschen besser wie am Anfang der Saison, aber weiterhin auch sehr fehlerbehaftet. Es ist auch immer so, dass er jegliche Zweikämpfe verliert an der Bande und so weiter. Es ist selten, dass er mit dem Puck rausgeht. Ich weiß auch nicht, ob das noch hinzubekommen ist im Verlauf der Saison. Aber für mich wäre das auf jeden Fall auch niemand, der...
Ja.
Wenn es so weitergeht, vielleicht explodiert er noch und dann Asche über mein Haupt und dann habe ich Unrecht gehabt.
Solange uns dann im Finale gegen Wolfsburg zum Meister schießt, ist mir das wurscht.
Richtig, genau. Aber sollte es genauso weitergehen wie jetzt, auf jeden Fall auch kein Kandidat für eine Verlängerung für mich.
Ja, also Chris Jandretsch habe ich auch bei mir mit aufgeschrieben, zumal ein Spieler, der seinen Platz noch sucht, natürlich dann erster Kandidat ist, wenn Brett Bruchow im Tor steht, dass er auf der Tribüne Platz nehmen muss, weil halt einfach die Conti-Stelle das nicht hergibt.
Ja. Wir haben das Problem, du kannst dir eigentlich als ERC Ingolstadt es nicht erlauben, dauerhaft nur mit 2 Conti-Verteidigern zu spielen.
Ja, also.
Weißt du, du brauchst, also in der Konstellation, wie wir unterwegs sind, du brauchst 3 funktionierende Conti-Defender. Und wenn du das nicht hast, hast du ein Problem.
Ja, ja. Und du kannst halt jetzt, sag jetzt mal, auch, es läuft halt, ne, aktuell. Und jetzt, sag jetzt mal, jetzt kannst du dann vielleicht auch mal im Sturm vielleicht mal in die Rotation reingehen, dass dann vielleicht mal ein Stürmer vielleicht mal eine Pause bekommt, ne, bei so einem engen Spielplan. Weil ich jetzt gerade die Statistik, ich sag jetzt einfach mal, dass ein Peter Bandonato, ja, auch gleich mal ein Spiel mal kurzzeitig mal passiert hat, weil er leicht angeschlagen war, einfach mal aussetzt und dann ist halt Chris Jandrich wieder gleich der Erste, der wieder im Lineup ist, ne? Und ja, also das ist halt einfach diese Rotation, wo ich auch nicht im Trainerstab sein möchte, ne? Sagen wir mal auch so, mit diese unsympathischen Entscheidungen zu treffen habe. Aber
du willst die Spieler auch nicht verärgern, ne?
Also, eben. Und,
ich glaube aber schon, dass das Mindset im Team schon da ist, dass die auch wissen, dass die Belastung hoch ist.
Genau, und ich glaube auch, dass Chris Jandrich weiß, aufgrund seiner Leistung halt einfach momentan kein Kandidat ist. Und ich glaube, dass er auch aber kein Spieler ist, der da, sagen wir mal, hier schlechte Stimmung macht. Und ich glaube auch im Team wichtig. Und Chris Jandrich, weil ich es auch heute erst zufällig mitbekommen habe, nach dem Spiel gestern gegen Volunda noch im Krankenhaus war. Muss scheinbar im letzten Drittel was passiert sein, dass er dann im Klinikum da ja, sich nochmal untersuchen lassen hat.
Er hat einen heftigen Check bekommen. Das war
ja, habe ich nichts mitbekommen. Auf alle Fälle.
War Schulter gegen Schulter, aber der ist zu Boden gegangen, richtig heftig aufgeschlagen.
Naja, also war halt nochmal in der. Schauen wir mal, hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist. Wäre natürlich auch bitter für ihn. Wenn dich dann auch eine, sagen wir, schwerere Verletzung nach hinten wirft, dass du halt überhaupt nicht mehr reinkommst. Natürlich würde ich es ihm wünschen, dass er auch nochmal, sagst du mal, auch selber belohnt für seinen Aufwand, weil es halt einfach für mich auch ein Spiel ist, der sagen wir, die Glücksmomente benötigt, ne? Mhm. Um, sagen wir mal, auch besser auf dem Eis zu werden. Aber ja, absolut momentan halt einfach mit dieser Rolle sich zufrieden geben muss. Und ein Spieler, der mir sehr positiv aufgefallen ist, ne, ist natürlich nicht nur Nico Pertuch, der seine Chancen definitiv genutzt hat. Also wir haben jetzt so fast schon ein kleines Luxusproblem, ne, mit, sagen wir mal, drei Torhütern. Williams, der ja aktuell noch angeschlagen ist, war ja bei dem Spiel zu Hause letzte Woche, ist er rausgegangen. Man hat ja gesagt, okay, er musste nur aufs Klo, ne, so spaßhalber, aber da hat ein bisschen was gezwickt, scheinbar, so wie es ausgesehen hat. Näheres weiß man nicht, also Devin Williams aktuell offiziell angeschlagen. Und ja, natürlich dann Brett Bruschu dadurch, sage ich mal, in Anführungszeichen gesetzt, als Goalie, Pertuch dann entweder Backup oder halt dann in Ravensburg im Einsatz. Und du hast ja auch, glaube ich, so einen kleinen Tag herausgehauen, dass Pertuch gegebenenfalls, wenn der so weitermacht, zum Ende hin durchaus ein Kandidat als Starter wäre. Ne?
Ja, also, und das meine ich komplett ernst. Also, ich finde, dass der so eine Ruhe ausstrahlt und so eine Souveränität und auch manchmal Saves auspackt, wo du denkst, wow, was war denn das jetzt? Ja, also Reflexe und so weiter, das passt alles bei ihm. Und dann natürlich auch nur die Körpergröße, die er hat. Und Stellungsspiel, das passt schon, ja. Ich habe das Gefühl, dass er tatsächlich, wenn man den richtig weiterentwickelt, ein Potenzial hat, mindestens von einem Stettmer.
Ja.
Mindestens, ja. Und ich habe, mein Bauch sagt mir, das habe ich dann auch in die Gruppe geschrieben, das ist das, was du meinst, dass ich denke, dass er in positiven Sinne ein sehr großer Faktor werden wird in den Playoffs. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass er komplett so diese Lautstärke in der Halle und Emotionen um ihn drumherum komplett ausschalten kann. Ich glaube, dass er diese Gabe besitzt. Ja? Ob ich recht habe, werden wir sehen, aber das sagt mein Bauch. Ja?
Schauen wir mal. Also ich würde es mir wünschen, wenn man auch weiter mit ihm plant. Ich glaube, er ist jetzt in seinem letzten Vertragsjahr. Ist halt noch, sagen wir mal, in einem Alter, wo man halt nicht sagen kann, hey, du bist etwas schwierig, also Tim Regan, glaube ich, weiß, was er an ihn hat. Nicht auch umsonst ist er auch in Ravensburg fest eingeplant als zweiter Torhüter, der dort auch, sagen wir, die 50-50-Spiele macht. Ich glaube, so ein Jahr nochmal im Unterbau tut ihm definitiv gut und vielleicht sogar, weil Ravensburg jetzt auch nicht so wirklich gut in die Saison gestartet ist, da auch, sagen wir mal, den eigenen Erwartungen vielleicht auch ein bisschen hinterherläuft und das ist auch vielleicht dann die Chance eines Nico Pertuchs. Da entsprechend die Erfahrung zusammen, weil Ilya Scharopov oftmals das Nachsehen hat. Und Pertuch durchaus gezeigt hat, was er kann. Ne? Definitiv auch für mich ein Kandidat, über den man sich perspektivisch Gedanken machen muss. Und hoffentlich nicht so ein verlorenes Talent, wie es dann ein Jonas Stettmer gerade halt wirklich seinen Kritikern zeigt, dass er woanders das Potenzial zu einer 1B, wenn nicht sogar zu einer 1 hat.
Genau. Wenn ich mir noch auch geschrieben habe, so in Klammern, natürlich neben Pertuch, weil Pertuch haben wir ja viel diskutiert in der Gruppe, ist Daniel Schmölz.
Okay.
Daniel Schmölz spielt, finde ich, eine viel bessere Saison als letztes Jahr. Kann vielleicht auch mit der Rolle zu tun haben und auch mit den Mitspielern zu tun haben. Er scored besser. Ich habe das statistisch, habe ich jetzt keine Belege dafür, aber ich glaube, der ist aktuell bester deutscher Scorer im Team. Ja. Und gefühlt macht er sehr viel richtig. Also wie so eine Art zweiter Frühling für mich, bei ihm. Und ich hoffe, dass diese Entwicklung so bleibt und dass er das über die Saison tragen kann, ja. diese Leistung.
Ich habe bei mir auch noch Miles Powell auf dem Zettel stehen, der für mich auch wieder eine Bombensaison spielt. Und
immer gut gelaunt ist.
Ja, ja, erstens das, okay, wenn es läuft. Die Frage ist, wenn es mal nicht mehr läuft, wie tickt einem Paul, sagen wir es mal in den Playoffs, war ja für mich einer der Faktoren, dass wir den Turnaround gegen Köln nicht geschafft haben, nachdem wir hinten waren. Da war zu sehr dann der Kopf umgeschalten und Miles Powell war nicht mehr der Faktor, der für den Erfolg steht, sondern, sagen wir mal, uns dann durch unüberlegte Aktionen selbst geschadet hat. Spielerisch absolut ein klasse Spieler, hat jetzt, sagen wir, auch nicht mehr so den Sniper-Ruf, den er, sagen wir mal, aus seiner ersten Saison hatte, aber den hat jetzt natürlich Riley Barber pulverisiert. Miles Powell, sehr mannschaftsdienlicher Spieler, statistisch auch wieder vorne mit dabei und gehört mit zu unseren, glaube ich, aktuell 4 oder 5 Spielern in der DL-Scorer-Statistik. Also natürlich Barber ganz vorne mit dabei, ne, hinter McLeod und Miles Powell.
Ich glaube, wir haben 4 Spieler in der Top 10 aktuell.
Genau, also 4 oder 5 Spieler in den Top 10. Müsste ich mir nochmal die komplette Statistik raussuchen. Ich habe auch mal kurz überlegt, wann war das eigentlich mal der letzte Fall, wo wir eine Handvoll Spieler in den Top 10 der Scorerwertung hatten. Also das zeigt auch aktuell unseren Lauf, den wir haben. Breton jetzt auf Platz 10, ne, mit, wo sind die Punkte? 24 Punkten, 7 Tore, 17 Punkte.
Übrigens, Breton, weil viele, ich habe auch schon Stimmen gehört, das ist nicht mit der Breton vom letzten Jahr. Beste plus minus der Liga, gell?
Ja. Also so, das sind so Statistiken, die man gerne mal außer Acht lässt bei sowas. Klar, weil die Spielweise hat noch jetzt wirklich eine ganz andere, weil natürlich die Gegner wissen, hey, da kam vielleicht was. Also bei dem muss ich ein bisschen höllisch aufpassen.
Ja, aber umso wichtiger, dass man sein Spiel dann anpasst und trotzdem einen Mehrwert bringt für das Team, auch wenn es vielleicht 2, 3 Punkte weniger sind wie letztes Jahr.
Genau.
Und ich finde, der bringt diesen Mehrwert aktuell auch. Er spielt ein sehr stabiles Spiel. Er ist defensiv besser, finde ich, wie letztes Jahr.
Ja.
Und er ist nicht so. Letztes Jahr, speziell Richtung Saisonende und Playoffs, haben die Gegner sehr oft es geschafft, ihn komplett aus dem Spiel zu nehmen. Da hast du ihn dann gar nicht mehr gesehen. Und ich glaube, dass es dieses Jahr mit seiner Rolle dieses Jahr nicht funktionieren wird.
Ja. Und ich glaube aber auch, dass auch gerade unser Steckenpferd ist, dass wir halt immer so auf viele Schultern die Punkteverteilung wieder haben. Du hast ja gemerkt, okay, sagen wir mal, die Reihe um Riley Barber hat sich, glaube ich, jetzt auch mittlerweile rumgesprochen, dass wenn der auf dem Eis ist, dass da Feueralarm ist. Wenn die mal aus dem Spiel genommen wird, wie jetzt zum Beispiel in Nürnberg, wo Barber Assist, glaube ich, hatte, oder 2 Assists, aber halt kein Tor. Dann hast du halt einen Abbadonato, ne, den Lücke findet, die keine Lücke ist. Ne? Du hast einen Daniel Schmölz, du hast dann Kenny Agostino. Ne? Oder solche Spieler halt dann einfach, die dann da sind, wenn sie gebraucht werden. Und das ist das Glück, dass wir momentan halt so einen Höhenflug haben, wo halt bei vielen Spielern es halt einfach klappt. Ne? Yep. Ein paar Spieler, die, ich sag jetzt mal, letztes Jahr explodiert sind wie ein Austin Keating, ne, reißen sich trotzdem den Arsch auf, belohnen sich hin und wieder mal. Also bei Keating ist ja der Knoten leicht geplatzt, noch nicht ganz geplatzt, wenn man einfach mal die Punkte schaut. Aber Austin Keating für mich ein absolut einer der wichtigsten Spieler bei uns.
Voll. Ne? Und ja, aber da siehst du aber auch, dass wir trotzdem noch Potenzial haben, dass wenn es vielleicht anfängt, bei gewissen Spielern nicht mehr so gut zu laufen, dass wir noch genug Potenzial haben im Team, dass das abgefangen werden kann.
Ja.
Weil es dann vielleicht im Gegenzug bei anderen Jungs dann eben wieder aufgeht, der Knoten. Ja, und
Reilly Schiene selber in Grün. Ne?
Ja.
Mit aktuell absolut 5 Toren. Ne? Und ja, Reilly Schiene durchaus gezeigt hat, dass er auch ein bisschen mehr kann. Ne? Aber das ist halt wirklich, da ist doch bei einigen Spielern Luft nach oben. Ne? Und wir genießen einfach jetzt die Phase, die wir jetzt gerade haben. Es wird definitiv auch mal wieder eine Niederlagen geben. Und ich glaube auch, dass du den ERC-Fan in allgemein, dass er mal wieder ein bisschen geerdet wird. Das spielt, glaube ich, gestern war auch ganz gut für den Kopf. Das heißt, okay, man kann nicht einfach selbst den übermächtigen Gegner aus der Halle fegen. Und da bin ich definitiv auch deiner Meinung, dass sagt, okay, bei den nächsten 12 Spielen wird vielleicht die ein oder andere Niederlage dabei sein. Aber ich sage jetzt mal, wir werden keine 2 oder 3 Spiele am Stück verlieren. Das definitiv nicht. Das ist sowieso lange her, wo das mal der Fall war. Also ich habe jetzt gefühlt war Angela Merkel noch Kanzler, wo das letzte Mal der Fall war.
Also 2 Spiele, ja, weiß ich nicht. Also 3 wahrscheinlich nicht, ja. Aber ja, wir werden sehen.
Also Niederlagenserie, glaube ich, haben wir keine.
Also keine längere Niederlagenserie, sagen wir es mal so. Ja. Ja.
Genau. Gut, Matthias, also hast du noch was aus deiner Statistik-Schatzkiste mitgebracht?
Ja, ganz kurz, ne? Wir sind ja schon über einer Stunde, also aber ich würde das jetzt einmal noch kurz zum Besten geben, weil wir ja im Prinzip auch auf Platz 1 stehen, so wie letztes Jahr auch zu diesem Zeitpunkt schon. Und ich habe mir einfach so 2, 3 Zahlen rausgezogen, gar nicht so in der Tiefe, sondern so ein paar Basic-Statistiken. Und es ist überraschend ähnlich wie letztes Jahr. Und wenn wir haben ja am Anfang drüber geredet, dass wir ja quasi so diese Achse Gartag, Wagner, Stachowiak, Bodi, Simpson komplett ersetzen mussten, ist es schon bemerkenswert, ja. Also was die Tore angeht, aktuell 107-67, also plus 40. Letzte Saison zu diesem Zeitpunkt 94 Tore geschossen, also auch nach 24 Spielen eben, Like-to-Like-Vergleich. Also 13 Tore weniger, aber auch 7 Tore weniger bekommen. Dann, was auch noch interessant ist, Punkte hatten wir letzte Saison zu diesem Zeitpunkt mehr, 3 Punkte mehr, 54-51. Dann die Schussquote hat sich verbessert um 1%. Das heißt, wir haben aus der 100% der Schüsse aufs Tor letzte Saison 12,3% versenkt und diese Saison 13,2%, also knapp 1% verbessert. Insgesamt auch mehr Torschüsse abgegeben diese Saison, 815-744. Und auch interessant, Schüsse aufs Tor zugelassen, auch mehr wie letzte Saison, 622-590. Und was mich total überrascht hat, weil ich irgendwie gefühlt nur schlechte Fangquoten sehe bei uns, aber die Fangquote ist fast gleich wie letztes Jahr, 89,9-90% letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und dann die Special Teams nochmal kurz zum Abschluss. Die Unterzahl ist wesentlich besser, 84,7, also fast 85% Unterzahl zu 77,3 letzte Saison. Und die Überzahlquote ist auch besser mit 23,7-21,4. Also da sind wir auf jeden Fall wesentlich besser als letzte Saison. Ich glaube, das merkt man auch in den Spielen. Aber ansonsten auch einige Parallelen, die interessant sind.
Ja, definitiv interessant. Danke, Matze, für die Statistikecke. Also gefühlt spiegelt sich das Ganze gerade schon wieder. Ob man auch bis zum Ende wieder durchhalten kann und wird, mag ich zu bezweifeln, aber ich nehme es natürlich mit, wenn es wieder so kommt. Hoffen wir mal nur, dass das dann in den Playoffs uns dann nicht die Luft ausgeht. Und als letzten Punkt, Matze, hätte ich auch noch mal ein kleines Dankeschön an alle Fans, die bei unserer Movember-Auktion wieder mitgemacht haben. Da ist wieder eine kleine dreistellige mittlere Summe rausgekommen für den Rodo, die wir da spenden werden. Also alle Schläger sind weg, die wir da hatten. Also es waren ja übermäßig viele Schläger heuer dabei.
Youngblood ist weg.
Dein Youngblood-Trikot, das du gestiftet hast, hat schon seinen neuen Besitzer gefunden. Also wirklich danke an jeden, der was gestiftet hat. Danke an jeden, der da mitgemacht hat bei der Versteigerung. Und ein paar Sachen stehen noch aus, die müssen noch übergeben werden, aber da sind wir natürlich gerade dran. Vielleicht klingelt bei dem einen oder anderen auch alter Postbote. Und wir haben schon wieder den nächsten Schwung bekommen. Und da möchte ich auch persönlich nochmal Dankeschön sagen an die Steffi Braunsmäntel, die uns da eine Tasche voller Highlights übergeben hat. Die Steffi Braunsmäntel, ihr kennt sie alle von Goals for Kids. Wir sind regelmäßig im Kontakt und hat uns eine Tasche gegeben mit Trikots unter anderem aus der Meistersaison. Game-Worn-Jersey von Michael Collins ist mit dabei. Dann ein Goals for Kids Jersey, also ihr kennt das Trikot aus der Meistersaison, das Heimtrikot, da gab es mal den Goals for Kids Day auch in dieser Saison, wo dann statt dem ja, Jubiläumslogo das Goals for Kids Logo drauf ist. Das habe ich in zweifacher Ausführung einmal unterschrieben von John La Liberty und einmal mit Niklas Sundblad hinten drauf. Also wirklich eine Rarität.
Stark.
Und jede Menge Schals, unter anderem vom Spengler Cup, an dem wir 2007 mit teilgenommen haben. Also, oder 2008. Also wirkliche Highlights und dann nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Steffi, dass sie uns das zur Verfügung gestellt hat, dass wir das wieder für einen wohltätigen Zweck, und das werden wir auch tun, unter den Hammer bringen. Und das wollte ich auch nochmal hier kundtun, dass wir da schon wieder was haben fürs nächste Jahr oder unterjährig dann den einen oder anderen, ja, das andere Trikot oder den Schal für den guten Zweck dann vielleicht auch an den allgemeinen Panther-Fan bringen. Genau.
Stark,
einen kleinen Punkt habe ich noch, Matthias. Ich habe es ja auch bei uns in der, unserer Podcast-Gruppe ja schon geteilt. Heute ist es schon wieder explodiert. Das Internet ist voll davon. Spotify Wrapped ist draußen. Die Highlights quasi für auf Spotify für jeden Nutzer, der das nutzt und auch für uns als Podcaster über unsere Hosting-Plattform nutzen wir auch entsprechende Business Suite von Spotify. Und auch hier nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch da draußen. Nur ein paar Statistiken, 22% Zuwachs unserer Follower, 150% Zuwachs unserer Hörerschaft im Gegensatz zum Vorjahr. Also auch nochmal, ich glaube, 147.000 gehörte Minuten insgesamt, was Spotify hergeht. Und da sind noch nicht mal die anderen Plattformen dabei. Also ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle da draußen. Und Matze, ich habe ja das schon in die Gruppe gepostet. Da gibt es zum Beispiel eine Abfrage, hey, deine Hörerschaft hört unter anderem auch sowas. Ne? Also klar, Taylor Swift ist überall. Ich möchte aber auch die Kategorie Hörbücher. Und da müsste ich mal fragen, wer von euch ist das? Ne? Das würde mich mal wirklich brennend interessieren. Na, ich muss mir gerade nochmal das rausholen. Eine Kategorie Hörbücher wird von deiner Hörerschaft unter anderem mit angehört auf Spotify. Klar, also die bekannten Dokumentationen wie Inside SEK auf Feindfahrt mit der U139 auf Platz 3. Und jetzt kommt's. Ich möchte wissen, wer das ist. Gesund gevögelt in 12 Wochen, Praxisbuch für Paare. Also das wird auch durch unsere Pantherholiker-Hörer gehört. Dann anderes Hörbuch, Fuse nennt sich das, und auf Platz 5 die Känguru-Chroniken, die Känguru-Werke Teil 1. Da möchte ich auch wissen, wer das hört, weil ich habe den Film gesehen, der war kacke.
Ja, genau.
Das Buch ist cool, aber der Film war absolute Katastrophe. Mhm. Nee, aber Platz 3, ich möchte, meldet euch gerne, ich habe Fragen.
Vielleicht überlegen wir uns dann einen Sonderpreis.
Aber das dafür. War's von uns. Ja. Ein Schal zum Beispiel. Ich habe jetzt wieder welche.
Aber ich glaube, die ersten Dinge, die du erwähnt hast, hier mit Schleichwort von U irgendwas und bla bla bla, das musste Patrick sein. Also safe Patrick. Oder hier Waffenkunde für Runaways oder was das war.
Also Inside SEK, also ich habe auch bei den ganzen anderen Podcasts
Patrick,
haben
wir safe,
auch so eine
Patrick.
Gruppe über diesen. Ne?
Ja.
Ist überall definitiv in den Top 5 vertreten. Also sehr zu empfehlen. Ich habe es mir auch schon mal angehört. Also ich bin natürlich da auch mit dabei, aber gesund gevögelt in 12 Wochen. Wir müssen reden. Aber Matze.
Aber gut, dass ihr
müssen wir reinhören. Das Schluss, wird, ne? Schluss für heute. Ich danke dir für deine Zeit. Oh. War wieder schön mit dir. Und wir sehen uns wieder im Stadion und am Sonntag, genau, Spiel gegen Schwenningen in Saturn Arena. Am Mittwoch sei schon, am Freitag gastieren wir in München. Da ist ja die Inklusionsfahrt vom Fanprojekt auch wieder eine tolle Sache. Also, der Erzieher hat also ein paar Spiele.
Vielleicht ein Tipp. Wer Bock hat auf einen Plausch, wir sind mit ein paar Leuten ab circa 13.30 Uhr am Sonntag beim Kreis Fritz. Da, wo unser Pantherholiker-Trikot hängt.
Meins.
Genau, meins, unser. unser Pandolke-Trikot. Da sind wir mit ein paar Leuten vor Ort, ab, wie gesagt, circa 1:30 vorm Spiel. Wer Bock hat auf einen Plausch und einen Glühwein mit uns zusammen, gerne kommen.
Genau. Gut. Das war's für heute. Matze, ich wünsche noch eine gute Zeit. Euch da draußen an den Hörgeräten, ne, und Empfängern für Podcasts ebenfalls. Gute Zeit. Wir sehen uns wieder im Stadion. In diesem Sinne, Servus, grüß euch und habe die Ehre.
Danke, ciao.
Wenn du mehr von der Taskforce Kleeblattl und vom Pantherholiker erfahren möchtest, besuche uns auf unserer Webseite pantherholiker.de. Dort findest du unseren Podcast oder auch den exklusiven Pantherholiker Shop. Abonniere unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook, X oder TikTok. Hashtag nur der ERC.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.